Guten Tag alle zusammen. In Teil 1 meiner Serie mit dem Titel Gott oder der Mensch habe ich die Frage gestellt, wann es gerechtfertigt ist, Gott statt den Menschen zu gehorchen. Wenn es um menschliche Gesetze und göttliche Gesetze geht und ob es einen Unterschied gibt. Wir haben deutlich gesehen, dass es einen Unterschied dazwischen gab, was der Mensch über die ersten vier Gebote dachte, was ich letztes Mal in Teil 1 meiner Serie besprochen habe. Aber Gott hat es sehr deutlich gemacht, auf welche Art und Weise wir, die Menschheit, ihm gehorchen sollen, ohne Kompromisse zu machen, indem wir nicht die Gesetze ändern, wie wir es für richtig halten. Um es uns bequemer zu machen, um die Menschen zu besänftigen, damit sie nicht beleidigt sind und so weiter. Die ersten vier Gebote fassen unsere Liebe zu Gott zusammen, wie wir in Matthäus 22, Vers 36 und 38 lesen. Aber in Vers 39 lesen wir über die nächsten sechs Gebote, die als Gesetze der Nächstenliebe zusammengefasst werden. Da lesen wir, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nächstenliebe wird in Römer 13, Verse 8 bis 10 zusammengefasst. Römer Kapitel 13, angefangen Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst an geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und dann auch weiter in Galater 5, Vers 14. Galater 5 und in Vers 14 lesen wir: Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Interessanter Punkt. Wenn es um Parteilichkeit geht, Gott ist nicht parteiisch, sondern gibt jedem eine Chance. Jedem, der interessiert ist und seiner Lebensweise folgen möchte, unabhängig von Vorgeschichte, Nationalität, Hautfarbe und Rasse. Er gibt denen eine Chance, die sie wollen. Und das sollten wir auch tun. Das ist der springende Punkt, wenn es um Nächstenliebe geht. Jakobus 2, angefangen Vers 1. Jakobus 2 und angefangen in Vers 1. Wir werden bis Vers 13 lesen. Vers 1. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und sprecht zu ihm, setz du dich hierher und den guten Platz, auf den guten Platz und sprecht zu dem Armen, stelle dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Macht ihr dann nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine Lieben. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Vers 6. Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Vers 7. Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht und anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Vers 11. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird, Vers 13, ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wie wir bereits im ersten Teil gehört haben, werden viele von Gottes Gesetzen vom Menschen nicht in eine Weise durchgesetzt, die bei Übertretung mit dem Tod bestraft wird, wie Gott immer wieder betont. Wir in Gottes Kirche haben natürlich an solcher Umsetzung keinen Anteil. Doch wenn wir sündigen, werden wir von Gott bestraft. Und wenn wir unsere Sünde nicht bereuen, werden wir sterben. Gott nimmt sein Gesetz sehr ernst. Und es gibt einen Grund, warum es heute noch gehalten werden muss, was der Mensch offensichtlich nicht versteht, ebenso wie alles, was das Gesetz Gottes beinhaltet. Das fünfte Gebot lesen wir in 2. Mose 20, Vers 12, wo es sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Uns wird gesagt, dass wir unseren Vater und unsere Mutter ehren sollen. Wenn wir als Eltern nun ein gottesfürchtiges und rechtschaffenes Leben führen, dann sollte es für die Kinder einfacher sein, dieses Gebot zu erfüllen, das wir an sie weitergeben, wie wir in 5. Mose 6, Verse 1 bis 7 lesen. 5. Mose 6, angefangen Vers 1. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Vers 3. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deine Väter, die zugesagt hat in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, Vers 6, die ich dir heute gebiete, sollst du zum Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Wir tun alles, was wir können, um unsere Eltern zu ehren, unsere Kinder zu lehren, aber sie müssen auch eine Wahl treffen. Und wenn sie sich entscheiden, nicht Gottes Weg zu gehen, liegt das nicht an ihnen, den Eltern. Wir haben viele Beispiele von rechtschaffenen Führern gehört, die in Gottes Augen das Richtige taten. Aber ihre Söhne gingen nicht weiter in den Fußstapfen ihres Vaters. Aber was ist mit Eltern, die schreckliche Dinge getan haben? Wie können wir als Kind eine solchen Person jemals vergeben und sie ehren? Zu diesem Thema haben wir auch eine Predigt von Norbert Link mit dem Titel »Muss man seine Eltern immer ehren?«, die darauf näher eingeht. Gott gibt uns die Fähigkeit, uns zu ändern Und sobald wir uns Gott unterwerfen, ist alles möglich. Es ist eine Herausforderung, Liebe und Ehre zu zeigen, aber das wird von uns als Christen erwartet, indem wir anderen gegenüber barmherzig sind, wie Gott uns gegenüber barmherzig ist. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Römer 12, 21. Er wird auch darauf hingewiesen, dass Vergebung von grundlegender Bedeutung ist. Wir sollen Vorbilder sein und durch unser gutes Beispiel können wir sehr wohl Veränderungen in anderen herbeiführen, solange Gott durch seine Hilfe bei uns ist. Das sechste Gebot gilt als offensichtliches Gebot, wenn man gefragt wird, ob Mord falsch ist. Und viele werden die Frage mit Ja beantworten. Aber es gibt angeblich Ausnahmen. Bei Gott gibt es keine Ausnahmen. Töten ist falsch, egal wie wir es betrachten, egal wie jemand versucht, es zu rechtfertigen, egal was der Grund ist oder wie es gesehen wird. Die Welt ist verwirrt darüber, was Mord eigentlich bedeutet. Und es werden verschiedene Gesetze festgelegt, wenn es um die Schwere eines Mordes geht. Es gibt hier auf der Erde immer noch existierende Gesetze, die als schwerwiegender angesehen werden als andere. Laut dem Menschen gilt das Mordgesetz immer noch als das schwerwiegendste der 10 Gebote mit strenger Bestrafung. Aber was wird als Mord angesehen? 2. Mose 20, Vers 13 sagt deutlich, dass wir nicht morden sollen. Also bedeutet dies auch, dass wir nicht in den Krieg ziehen sollen, weil wir im Krieg töten. Christus machte dies in Matthäus 26, Vers 52 ganz klar. Matthäus 26, Vers 52. Berühmte Stelle, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Und jeder, der mit dem Schwert tötet, wird auch mit dem Schwert getötet werden. Offenbarung 13, Vers 10. Offenbarung 13, Vers 10. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Die Bibel sagt uns auch, woher Kriege kommen. In Jakobus 4, Vers 1 bis 4. Jakobus 4, angefangen Vers 1. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher, aus euren Gelüstern, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's für eure Gelüste vergeuden könnt. Vers 4. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jetzt werden viele Menschen zu ihrer Verteidigung sagen, dass es in Ordnung ist, im Krieg zu kämpfen, da das Alte Testament dies lehrt. Was sie aber nicht erkennen ist, dass Gott dies nie beabsichtigt hat und es eine Sünde war. Israel entschied sich zu kämpfen, weil es ihnen an Glauben mangelte, dass Gott ihnen helfen würde. Und Gott machte in 2. Mose 14, Vers 14 deutlich, dass er dies tun wollte. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Die Menschen trafen jedoch ihre eigene Wahl und als Ergebnis wurden sie bestraft. Gott bestrafte David mit Kriegen aufgrund seiner Sünden bezüglich des Mordes von Uriah und seinem Ehebruch mit Bathseba. 2. Samuel 12, Vers 9 und 10. David durfte wegen Kriegen keinen Tempel bauen. 1. Chronik 22, Verse 6 bis 10 und 28, Vers 2 und 3. Israel hatte sich entschieden, in Kriegen zu kämpfen. Und Gott befahl Israel manchmal, bestimmte Kriege zu führen, aber das machte den Krieg noch lange nicht richtig. Weil Gott eine Absicht hat, hatte er den Ausgang dieser Kriege bestimmt, die Israel führen wollte. Und solange wir auf dieser Erde leben, wird es Kriege geben und es wird nicht aufhören, bis Christus wiederkommt. Schauen wir mal Psalm 46, Verse 9 und 10. Psalm 46, angefangen Vers 9. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Und auch in Jesaja 2, Verse 2 und 4, und 2 bis 4. Jesaja 2 und Vers 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Vers 4. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Da Gott uns befohlen hat, nicht zu töten, dürfen wir sein Gesetz nicht verletzen, indem wir jemanden töten. Deshalb können wir weder im Krieg töten noch ins Militär eintreten, um Waffen zu tragen. Und wir haben eine englische Broschüre zu diesem Thema, Should You Fight in War? Sollte man im Krieg kämpfen. Eine andere Form des Tötens, die nicht so offensichtlich ist wie beispielsweise der Krieg, ist die Abtreibung. Der Grund dafür ist, dass diese Art von Handlung auf die eine oder andere Weise das Leben eines menschlichen Wesens beendet oder dessen Beendigung verursacht. Der Mensch sollte nicht entscheiden, ob der viertes Leben wird oder nicht, sondern es liegt an Gott, dies zu entscheiden, da er derjenige ist, der uns das Leben gab und derjenige, der es uns nehmen kann. Da wir nicht am Krieg teilnehmen sollen und da das nächste Thema sich dem irgendwie anschließt, stelle ich die Frage, wie die Bibel die Idee des Wählens sieht. Christen sollten nicht an Regierungswahlen teilnehmen und es ist eine Sünde, wenn wir es tun. Ja, eine Sünde. Der Präsident der USA zum Beispiel ist auch der Oberbefehlshaber, der auch das Recht und die Verantwortung hat, Krieg zu erklären. Wie kann man sich also weigern, am Krieg teilzunehmen, wenn man eine Person wählt, die das Recht hat, den Krieg zu erklären? Außerdem könnte ein Christ einen Kandidaten nicht unterstützen, der in einem Punkt Recht und in einem anderen aber Unrecht haben könnte. Wenn wir jemanden wählen, stimmen wir für die Gesamtheit dieser bestimmten Person und alles, woran sie glaubt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass dies Satans Welt ist und es Satan ist, der mit Gottes Erlaubnis Kandidaten in verschiedenen Regierungsämtern einsetzt. Hosea 8, Vers 4. Hosea 8, Vers 4. Sie machen Könige, aber ohne mich. Das heißt, ohne mich zu befragen. Sie setzen Obere ein, und ich wusste nichts davon. Oder ich sollte oder durfte davon nichts wissen. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, auf das sie bald vernichtet werden. Die Teilnahme an der Stimmabgabe für Regierungswahlen zeigt einen Mangel an Wertschätzung für den Willen Gottes. Und was ist mit der geschworenen Pflicht? Sie steht mit dem Eintreten in die Armee und mit Regierungswahlen in einem Zusammenhang. Viele unserer Mitglieder in den USA mussten sich schon einmal mit diesem Thema befassen. Und es gibt einige, die sich in naher Zukunft mit diesem Problem konfrontiert sehen werden. Obwohl es die geschworene Pflicht zum Beispiel in Deutschland nicht im gleichen Maße gibt, sind die folgenden Überlegungen und Prinzipien für alle hilfreich. Natürlich geben wir an, dass wir religiöse Überzeugungen haben, die uns die Teilnahme als Geschworene vor Gericht verbieten. Leider reicht dieser Grund allein beim Gerichtssystem nicht mehr aus. Was ist also der Grund, warum wir nicht daran teilnehmen? Wie ich bereits erwähnt habe, ist es Satan, der diese Welt regiert, und wir sollen ihm nicht folgen. Und wir, als wahre Christen, dürfen uns nicht an der staatlichen und politischen Angelegenheiten dieser Welt beteiligen. Außerdem stimmen die Urteile der Menschen nicht mit den Urteilen Gottes überein. Es ist sehr schwierig für den Menschen zu entziffern, was die wahren Absichten eines Individuums sind und in sein Herz zu schauen. Das Gesetz des Menschen wird grundsätzlich keine Reue oder die Vergebung von Sünden in Betracht ziehen, aber das Gesetz Gottes schon. Matthäus 6, Verse 14 und 15. Matthäus 6, Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn wir aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Jesus wurde mehrmals in Verlegenheit gebracht. Und als ihm gesagt wurde, er solle jemanden aufgrund ihrer Sünden verurteilen, sehen Sie in Johannes 8, Verse 2 bis 11, wie er darauf reagierte. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellte sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Vers 5. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Vers 6. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, aber dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Vers 8. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einen nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Vers 11. Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Uns wird auch gesagt, dass wir nicht aufgrund von Spekulationen oder selektiven Beweisen urteilen sollen. Wenn Tatsachen aus rechtlichen Gründen ignoriert werden können und müssen. Da diese Art von Rangehensweise nicht zu göttlicher Gerechtigkeit und Wahrheit führt. Stattdessen sollen wir gerecht richten, wie es in Johannes 7,24 steht. Des Weiteren, in unseren englischen Fragen und Antworten über die biblischen Grundsätze, warum wir nicht in geschworenen Gerichten zu dienen haben, erklären wir. Man darf niemanden verurteilen, es sei denn, die Anklage wird durch die Aussage von mindestens zwei Zeugen unterstützt. Das können wir Johannes 8,16 lesen, auch 5. Mose 17, Verse 6 und 7 und Matthäus 18, Vers 16. Weiter, da die Zeugen die ersten Steine werfen müssten, wären Indizienbeweise unter Gottes Gesetz wegen der Forderung nach zwei Zeugen nicht ausreichend. Darüber hinaus könnten wir den Eid auch nicht als Geschworene leisten, da wir möglicherweise aufgefordert würden, die Gesetze der Menschen im Widerspruch zu Gottes Gesetz anzuwenden. Und als Ergebnis würden wir den Menschen mehr als Gott gehorchen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und selbst wenn wir im Zeugenstand wären, müssen wir schwören, die Wahrheit zu sagen. Und Gott sagt uns, dass wir nicht schwören sollen. Matthäus 5, angefangen Vers 33. Wir lesen bis 37. Matthäus 5 und Vers 33. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Vers 37. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Herr Norbert Link hat kürzlich eine Predigt über richtiges und falsches Richten gegeben, die diese Frage noch weiter behandelt. Können Sie auf unserer Webseite sehen. Was ist mit dem Rauchen von Zigaretten, Zigarren, die Tabak und Nikotin enthalten? Viele Menschen sind sich einig, dass Rauchen schlecht für den Menschen ist, und Studien haben eindeutig ergeben, dass Rauchen tötet. Viele Menschen sehen das Rauchen jedoch nicht als Sünde an. Stattdessen haben sie Gründe, ihren Gebrauch zu rechtfertigen, wie zum Beispiel: Ich muss es tun, um mich zu beruhigen. Es macht mir Spaß und ich tue niemand anderem weh. Ich kenne jemanden, der sein ganzes Leben lang geraucht hat und keinen Krebs bekommen hat. Und die Bibel sagt nichts über das Rauchen und so weiter. Das Einzige, was an diesen Aussagen wahr ist, ist, dass es wohl Spaß macht, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Die Bibel spricht nicht über das Rauchen per se, aber sie bezieht sich auf Dinge, die wir nicht tun sollten, die unserem Körper schaden. Zum Beispiel 1. Korinther 6, Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Dann noch in Römer, Kapitel 12, Verse 1 und 2. Römer, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Rauchen ist eine Sünde, weil es süchtig macht. Und Rauchen ist nicht das Einzige, was für unseren Körper schädlich sein kann. Zum Beispiel Epheser 5, Vers 18. Lesen wir über schädigend und verkümmernde Beispiele. Epheser 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht körperlich und geistig gesprochen umbringen. Alkoholismus kann zum Tode führen. Mit dem Rauchen könnten wir uns auch schuldig machen, andere Menschen durch passive Rauchen zu töten. Uns wird gesagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und Rauchen ist sicherlich alles andere als das. Das siebte Gebot. 2. Mose 20, Vers 14. Lesen wir über das siebte Gebot. Und ist dies etwas, was der Mensch als Gesetz in Kraft gesetzt hat, durch das wir in dem Maße bestraft werden, wie Gott es demonstriert? Lesen wir mal Matthäus 5, Vers 27 bis 32 an. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deine Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Vers 31. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Beachten Sie Gottes Meinung über die Scheidung. Es gibt biblische Richtlinien, die wir befolgen müssen, wenn es um die Ehe geht. In unserer Broschüre Die Schlüssel zur glücklichen Ehe und Familie, wo es über zwei wahrhaft bekehrte Christen geht, möchte Gott, dass unsere Ehen erfolgreich sind. Und er hasst Scheidung. Malachi 2,16. Die Ehe soll lebenslang gebunden sein. Schauen wir mal 1. Korinther 7, Verse 10 und 11 an. 1. Korinther 7, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht vom ihren Manne scheiden lassen soll. Hat sie sich aber scheiden lassen, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht fortschicken soll. Auch in Römer Kapitel 7, Verse 1 bis 3. Römer Kapitel 7, Vers 1. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Vers 3. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist. Es gibt jedoch Ausnahmen, aber nur, wenn alle Versuche, die Ehe wiederherzustellen, ausgeschöpft sind. 1. Korinther 7, jetzt in Vers 12 bis 16. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht fortschicken. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht fortschicken. Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn weißt du, Frau, Vers 16, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Diese Art von Ehe gilt wirklich für einen bekehrten Menschen, der mit einem unbekehrten Menschen verheiratet ist, der die Ehe nicht mehr aufrechterhalten will. Doch was ist mit den anderen, denjenigen, die beide nicht bekehrt sind, wie wir überall auf der Welt sehen? Diejenigen, die sagen, dass Ehebruch nicht als Sünde angesehen wird, wenn es um das Gesetz der Menschen geht, irren sich gewaltig. Lukas 16, Vers 18. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Gott mag eine solche Ehe nicht gebunden haben, aber der Wortbruch der lebenslangen Liebe, der zur Scheidung führt, ist nach wie vor Sünde. Es ist auch klar zu sehen, warum es so viele gescheiterte Ehen auf dieser Welt gibt, weil sie sich das ganze Prinzip der Ehe nicht zu Herzen nehmen und nicht anwenden, was Gott in erster Linie befiehlt und wie wir erfolgreiche Ehen führen sollen. Einer der Gründe, warum es so viele gescheiterte Ehen gibt, ist Untreue, was die Sünde des Ehebruchs ist. Aber es gibt noch einen anderen Fehler, den viele machen, bevor sie heiraten. Der ganze Ansatz ist von Anfang an falsch. Zu sehen, ob der eine zu dem anderen passt, indem man mit jemandem zusammenlebt oder mit jemandem schläft, bevor man heiratet, ist nicht das, was Gott im Sinn hat. Es gibt viele Schriftstellen in der Bibel, die gegen Unzucht sind, wie Epheser 5, 3, Matthäus 15, Vers 19, Markus 7, Vers 21 und so weiter. In 1. Korinther 6, Vers 13, da lesen wir die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei bestimmt, sondern dem Herrn. Die Weltanschauung davon ist einfach. Jeder macht es, es macht Spaß. Sex ist Macht, Sex verkauft sich, durch Werbung in Magazinen, Filmen, Kleidung. Die Einstellung der Welt zum Sex ist ein Ergebnis des Massenmarketings und diese Generation glaubt, dass sie eigenständig denkt, wenn sie Sex vor der Ehe hat. Es gibt Gründe, warum wir uns nicht daran beteiligen sollten, weil es zu Mord und sogar zum Tod führen kann. Es kann zu ungewollten Schwangerschaften führen, die zur Abtreibung führen, was Mord ist. Es führt zu Krankheiten, von denen Millionen von Menschen betroffen sind, die auch zum Tod führen können. Wir können verstehen, warum Gott in seinem Gesetz spezifisch ist, warum er solche Praktiken verbietet, weil sie sehen können, was für zerstörerische Folgen sich daraus ergeben können. Einige der umstrittensten Themen in der heutigen Zeit sind sehr wahrscheinlich Homosexualität und gleichgeschlechtliche Ehen. Es gibt Rechtfertigungsversuche von vielen in dieser Szene, die sagen, dass es in Ordnung ist, dies zu tun, und basierend auf ihrem eigenen Verhalten durch die Änderung ihres Verständnisses der Bibel, wie sie es für richtig halten, behaupten sie, dass ihre Praktiken in den Gottes Augen zufriedenstellend sind. Dies ist allerdings, wie sie es wahrnehmen. Ihre Argumentation mit Gott ist Liebe und dass wir jeden lieben sollten, egal welchem Geschlecht sie angehören, ist völlig verzerrt. Ja, Gott ist Liebe, aber er hat Regeln, an die wir uns halten müssen, Regeln, die noch heute in Kraft sind. 3. Mose 18, Vers 22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Greuel. Das lesen wir hier, direkt in die Bibel. Und auch in 27. Denn alle solche Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, so dass das Land unrein wurde, damit nicht auch euch das Land ausspeie. Wenn ihr es unrein macht, wie es das Volk ausgespien hat, das vor euch war. Und dann zurück in Vers 3. Was sagt Gott? Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln. Dies zeigt uns, dass wenn eine Nation sündigt, sogar das Land verunreinigt wird, weil die Sünde alles beeinflusst. 3. Mose 20, Vers 13. Kapitel 20, Vers 13 lesen wir, wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Greuel ist, und sollen des Todes sterben. Ihre Blutschuld komme über sie. Es gibt viele Schriftstellen in der Bibel, die gegen solche Praktiken sind. Und auch das Neue Testament weist darauf hin in Römer 1, Vers 24 bis 28. Römer Kapitel 1, Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass sie ihre Leibe selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Vers 26. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem wieder natürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männer Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen, Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Die Welt heute versucht, diese Art von Praktiken zu legitimieren und zu popularisieren. Aber Gott offenbart uns eindeutig, dass dies nicht akzeptabel ist. Diejenigen, die dies weiter praktizieren und sich weigern zu bereuen, werden sterben. Offenbarung 21, Verse 7 und 8. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 7. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hörer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das nächste Gebot, der achte. Achte Gebot, 2. Mose 20, Vers 15, du sollst nicht stehlen. Der Mensch hat nunmehr ein Gesetz gegen das Stehlen, aber bis zu welchem Grad? Was ist alles umfasst, wenn es um das Stehlen geht? 3. Mose 19, Vers 11. 3. Mose 19 und Vers 11. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einem mit dem anderen. Vers 13. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken, noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zu morgen. Dies geht auch Hand in Hand mit dem Stehlen der Frau oder dem Mann unseres Nachbarn, wenn es darum geht, Ehebruch zu begehen. Sie werden beispielsweise auch wegen Unterschlagung, Raub, Erpressung und Entführung bestraft. Aber Stehlen in irgendeiner Form schadet dem Nächsten, indem es ihm nimmt, was ihm rechtmäßig gehört, und ist sowieso sündhaft. Es widerspricht absolut dem Charakter Gottes, da Gott gnädig ist. Gott gibt, aber ein Dieb ist gierig und nimmt etwas weg. Eine andere Art von Diebstahl, die sehr ernst ist, ist das Berauben von Gott. Wir berauben ihn immer dann, wenn wir ihm vorenthalten, was ihm zusteht oder ihm gehört. Wenn wir ihm unseren Zehnten und Opfergaben vorenthalten, was auch heute noch in Kraft ist. Malachi 3, Vers 8. Malachi 3, Vers 8, da lesen wir, ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt, doch er betrügt mich. Er aber spricht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Hebräer 7 weist darauf hin, dass das Gesetz des Zehnten nicht abgeschafft wurde. In Hebräer 7, Verse 4 bis 12. Hebräer 7, angefangen Vers 4. Seht aber, wie groß der Melchisedek ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der erworbenen Beute. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten zu nehmen vom Volk nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obwohl auch diese aus den Ländern Abrahams hervorgegangen sind. Der aber, der nicht von ihrem Stamm war, nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist aber unstreitig, dass das Geringe vom Höheren gesegnet wird. Und hier, Vers 8, nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, dort aber eine, dem bezeugt wird, dass er lebt. Vers 9. Um es nun so zu sagen. Auch Levi, der selbst den Zehnten nimmt, ist durch Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Denn er war noch in den Ländern des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Vers 11. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Und dann Vers 16. Der es nicht geworden ist nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Vers 17. Denn es wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war. Vers 19. Denn das Gesetz brachte nichts zur Vollendung, und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. In dem Buch der Hebräer wird uns gesagt, dass mit dem Tod und der Auferstehung Christi eine Änderung in der Verwaltung der Zehntenpflicht eingetreten ist. Wie es vor Mose war, oder vor Mose war, so ist es auch heute noch. Gottes Zehnte, der ihm heilig ist, ist direkt an Christus zu zahlen, dem alttestamentlichen Melchisedek, das heißt an seinen Leib, seine Kirche. Das 9. Gebot, 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wir sollten nicht lügen oder uns an Praktiken beteiligen, die Lügen fördern. Wir wissen, dass Gott niemals lügt, da er die Quelle der Wahrheit ist. Und Hebräer 6, Vers 18 sagt, dass er für Gott unmöglich ist, zu lügen. Christus ist auch die Wahrheit und das Leben. Und er erwartet von denen, die ihm nachfolgen, dass sie ehrlich sind. Kolosser 3, Verse 9 und 10. Kolosser 3, Vers 9. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneut wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Lügen ist in 1. Timotheus 1, Vers 9 bis 11 als etwas angeführt, was von den Gesetzlosen praktiziert wird, und beachten Sie, was in der Endzeit mit Lügen geschieht, in Offenbarung 21, Vers 8. Offenbarung 21 und Vers 8. Die Feigen, aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hörer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das 10. Gebot. 2. Mose 20, Vers 17. Da lesen wir. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Was lesen wir in Römer 7, Kapitel 7? Oder Kapitel 7, Verse 7 bis 12. Römer Kapitel 7, angefangen Vers 7. Was wollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz, denn ich wusste nichts von der Begierde. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Vers 8. Die Sünde aber nahm Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Vers 11. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Vers 12. So ist also das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das sind Beispiele für jene, die Gott mehr gehorchen als den Menschen, als das Gesetz des Menschen im Widerspruch mit dem Gesetz Gottes stand. Daniel, Kapitel 1, Vers 8. Daniel 1 und Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Er wollte keine unreine Speisen und keinen übermäßigen Alkohol zu sich nehmen. Und dann weiter in Kapitel 3, Vers 1. Er beteiligte sich nicht an den Anbetung der goldenen Statue. Kapitel 3, Vers 1. Der König Nabukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Vers 4. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, euch Völker, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Vers 6. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Vers 15. Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Klang des Horns und alle Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Und da fingen an, Schadere, Meshach und Abednego, und sprachen zu König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Vers 17. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen, und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, Vers 18, so sollst du dennoch wissen, was wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Was ist denn passiert? Kapitel 6, Vers 7. Daniel hielt sich nicht an das Gesetz, das er verbot, zu Gott zu beten. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Vers 10. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf sein Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Gott über den Mensch. Noch ein Beispiel in Esther, Kapitel 4. In Esther, Kapitel 4, Verse 11 bis 17, Esther betrat die Königskammern, um zu erbitten, dass ihr Volk vor dem Tod verschont bleibe oder bliebe. Vers 11. Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und als Esthers Wort Mordecai gesagt wurden, ließ Mordecai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Vers 14. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um diese Zeit willen zu königlichen Würde gekommen bist. Vers 15. Esther ließ Mordecai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht essen und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordecai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Und dann weiter in Kapitel 5, Vers 1, 1 bis 4. Und am dritten Tage kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Vers 3, da sprach der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Und Esther sprach in Vers 4, Gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Wir können sehen, dass Gott sehr spezifisch ist und was ihm wichtig ist, wenn es um sein Gesetz geht und alles, was darin involviert ist. Aber die Menschheit wählt selbst aus, was durchgesetzt werden soll und was ihrer Meinung nach abgeschafft werden soll. Wir sollten uns nicht täuschen lassen, denn wir kennen die Wahrheit. Psalm 119, Verse 1 bis 4. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Wenn wir über dieses vorübergehende menschliche Leben, in dem wir der Zeit leben, hinausgehen und ewiges Leben haben wollen, dann müssen wir Gott gehorchen. Letzte Stelle, Offenbarung 22, Verse 14 und 15. Offenbarung 22, Vers 14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun.